Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Henrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um eine Waffe, die vermutlich jeder von euch schon mal gesehen hat. Zumindest auf dem Bildschirm.
Wir sprechen über das Katana, von der Schlachtfeldlegende zum Filmstar. Und Carmen, ich glaube, du hast da so eine Vorgeschichte?
Oh ja, also meine erste Begegnung mit einem Katana, das war definitiv über Anime. Rurouni Kenshin, um genau zu sein. Da war ich vielleicht 12, 13 und ich fand dieses Schwert einfach elegant. Anders als alles, was ich aus europäischen Ritterfilmen kannte.
Das ist interessant, weil genau das ist ja der Punkt. Das Katana ist wirklich fundamental anders konzipiert als europäische Schwerter. Nicht besser oder schlechter, sondern eine komplett andere Philosophie, könnte man sagen.
Meinst du die Form? Diese Krümmung?
Unter anderem, ja. Aber lass uns mal bei den Basics anfangen. Ein echtes Katana hat diese charakteristische, geschwungene Klinge. Es ist einschneidig und das Spannende ist die Entstehungsgeschichte.
Weil es ursprünglich für den Kampf zu Pferd entwickelt wurde, oder?
Jein, das ist so ein verbreiteter Mythos, den muss ich kurz gerade rücken. Das Katana selbst entwickelte sich erst im 14. Jahrhundert aus dem Tachi. Das war das klassische Reiterschwert der Samurai. Lang und stark gekrümmt für einhändige Hiebe vom Pferd.
Ah, also ist das Katana sozusagen der Nachfolger?
Genau, und zwar einer, der für den Fußkampf optimiert wurde. Die Mongolen-Invasion im 13. Jahrhundert waren da ein wichtiger Faktor. Die Samurai merkten, dass im Massenkampf gegen die Lamellenpanzer der Mongolen kürzere, robustere Klingen praktischer waren. Aber der ganze Wandel dauerte über 100 Jahre und da spielten auch innerjapanische Konflikte rein, der Wechsel zum Fußkampf generell, schnelleres Ziehen aus der Hüfte.
Also brauchten sie etwas Kürzeres, Wendigeres für den Nahkampf. Macht total Sinn, wenn man sich vorstellt, wie eng es in so einer Schlacht zugehen muss.
Exakt. Das Katana wurde zur Allround-Nahkampfwaffe. Nicht mehr primär vom Pferd, sondern beidhändig geführt mit präziser Fußarbeit. Es konnte schneiden und stechen, was im engen Gefecht entscheidend war.
Und bei europäischen Schwertern ist das anders? Die können doch auch beides.
Europäische Schwerter sind oft zweischneidig und...
Und schwerer, oder? Ich habe mal ein Wikingerschwert in der Hand gehabt. Das fühlte sich komplett anders an.
Nicht unbedingt schwerer, das ist auch so ein Mythos. Aber der Schwerpunkt liegt anders. Das variiert in beiden Traditionen stark, je nach Schwerttyp. Es gibt europäische Klingen mit sehr handnaher Balance und Katanas mit ordentlich Vorlast. Andere Kampfphilosophie eben.
Und dann ist da noch die Herstellung. Die ist ja legendär.
Oh ja, das ist, wo die echte Magie passiert. Ein traditionelles Katana wird aus Tamahagane-Stahl geschmiedet. Und der Prozess, der dauert Monate.
Monate? Für ein Schwert?
Allein die Stahlherstellung im Tartara-Ofen braucht 72 Stunden. 3 Tage und Nächte wird Eisensand mit Holzkohle bei sehr hohen Temperaturen reduziert. Nicht geschmolzen, sondern zu festem Tamahagane verarbeitet. Dann wird der Stahl mehrfach gefaltet, je nach Schmied so 10 bis 15 Mal. Bei 10 Faltungen sind das schon über 1000 Schichten. Das verteilt den Kohlenstoff gleichmäßig und entfernt die Schlacke.
15 Mal gefaltet. Das erklärt diese berühmte Maserung in der Klinge.
Genau, die Hada. Sieht fast aus wie Holzmaserung. Und dann kommt das Härteverfahren. Das ist besonders clever. Die Klinge bekommt eine harte Schneide und einen weicheren Rücken.
Und dadurch entsteht die Krümmung, weil sich die unterschiedlich gehärteten Bereiche verschieden zusammenziehen beim Abkühlen.
Du hast deine Hausaufgaben gemacht?
Ich bin nicht nur zum Fragenstellen da. Aber im Ernst, diese Kombination aus hart und weich, das macht das Katana gleichzeitig scharf und flexibel genug, um nicht zu brechen.
3 bis 6 Monate intensive Handarbeit von Meisterschmieden. Das ist keine Waffenproduktion, das ist Kunsthandwerk auf höchstem Niveau.
Und vielleicht erklärt das auch, warum das Katana so eine Faszination ausübt. Es steckt so viel Intention dahinter. Jeder Schritt hat einen Grund.
Das unterscheidet es von vielen anderen Waffen. Es war nie nur ein Werkzeug. Für die Samurai war es Ausdruck ihrer Lebensphilosophie.
Aber wie wurde aus dieser Kriegswaffe dann ein Filmstar? Ich meine, es gibt so viele historische Waffen. Warum ausgerechnet das Katana?
Das ist genau die Frage, der wir heute nachgehen. Nach dem Ende der Samurai-Ära begann nämlich die zweite Karriere des Katana. Auf der Leinwand.
Von Kurosawa bis Kill Bill.
Von Kurosawa bis Cyberpunk. Die Reise ist faszinierend. Aber eins nach dem anderen.
Das Katana als Filmstar? Das ist ja ein Phänomen, das wirklich erst im 20. Jahrhundert so richtig entstanden ist. Und da muss man ehrlich sagen, ohne Japan wäre das nie passiert.
Wobei das ja erstmal paradox klingt. Die Samurai-Ära endete 1868 mit der Meiji-Restauration. 8 Jahre später, 1876, kam dann das Verbot, Schwerter öffentlich zu tragen. Damit wurden die Samurai praktisch abgeschafft. Und dann, etwa 80 Jahre später, wird genau diese Waffe zum absoluten Filmstar.
Eine zweite Karriere quasi. Aber diesmal auf der Leinwand statt auf dem Schlachtfeld. Was mich fasziniert ist, wie schnell das ging. In den 1950er Jahren explodierte das regelrecht.
Die japanischen Regisseure erkannten das visuelle...
Genau, das visuelle und symbolische Potenzial. Das Katana war nicht einfach nur eine Waffe im Film. Es wurde zur Verlängerung der Seele des Samurai, was ein zentrales Konzept im japanischen Kino dieser Zeit ist.
Du sprichst von den Jidaigeki-Filmen. Der Begriff setzt sich zusammen aus Jidai, also Zeitalter, und Geki für Drama. Historiendramen im vormodernen Japan, meist in der Edo-Zeit angesiedelt.
Und das Genre entstand schon in den 1920er Jahren. Der Regisseur Makino Shoso verwendete den Begriff 1923 zum ersten Mal offiziell. Aber die große Blütezeit kam wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Warum gerade dann?
Japan suchte seine kulturelle Identität. Die Jidaigeki-Filme boten einen Rückgriff auf Werte und Traditionen, die durch Krieg und Niederlage erschüttert waren. Das Katana wurde zum Symbol für etwas Zeitloses, könnte man sagen. Ehre, Loyalität, Handwerkskunst.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass diese Filme den Bushido-Kodex oft stark idealisiert haben. Das historische Bild war komplexer.
Absolut. Aber filmisch funktionierte es brillant. Und dann kam Akira Kurosawa.
Der Name, wenn es um Samurai-Filme geht.
1954. Die 7 Samurai. Über 3 Stunden lang. Ein absolutes Epos. Und was Kurosawa da mit den Schwertkampfszenen gemacht hat, das war revolutionär.
Was genau hat er anders gemacht?
Er hat als einer der ersten systematisch mit 3 Kameras gleichzeitig gedreht, besonders in den Kampfszenen. Das bedeutete, er konnte einen Schwerthieb, einen Sturz vom Pferd in einem Durchgang aus verschiedenen Winkeln einfangen.
Genau, und dann in der Montage dynamisch zusammenschneiden.
Und die Teleobjektive. Er nutzte extrem niedrige Kamerapositionen, richtig nah an den Pferden. Du bist förmlich zwischen ihnen. In der finalen Regenschlacht, da spürst du als Zuschauer den Schlamm fast selbst.
Oh, das erklärt, warum diese Szenen so unmittelbar wirken. Man ist mittendrin.
Das war sein Ansatz. Räumliche Klarheit bei gleichzeitigem emotionalen Chaos. Du verstehst immer, wo gekämpft wird. Die Tore, die Gräben, das Dorf. Aber du fühlst dich wie im Getümmel.
Und diese Technik des Schnitts auf die Bewegung, Cutting on Motion. Der Schwerthieb beginnt in der Totalen und wird in der Nahaufnahme vollendet. Das war damals ungewöhnlich.
Extrem. Die meisten Regisseure filmten Aktionen komplett durch. Kurosawa zerschnitt sie bewusst, um die Wucht zu steigern. Das hat später Filmemacher wie Leone und Peckinpah massiv beeinflusst.
Wie sieht's mit der eigentlichen Choreografie aus? War das realistisch?
Jein. Die Jidaigeki-Choreografie ist eine eigene Kunstform, stark beeinflusst von Kabuki- und No-Theater. Jede Bewegung, jeder Schnitt mit dem Schwert war sorgfältig einstudiert und hatte eine tiefere Bedeutung.
Also nicht unbedingt wie ein echter Samurai gekämpft hätte, sondern wie es emotional und symbolisch wirkt.
Genau darum ging es. Das langsame Ziehen der Klinge, der Moment der Stille vor dem Schlag, der schnelle Zustoß. All das sind theatralische Elemente, die Spannung aufbauen.
Was interessant ist, Kurosawa war da deutlich dreckiger als andere. In seinen Kampfszenen wirkt Gewalt nicht heroisch, sondern chaotisch und bitter.
Das stimmt. Wenn in Die sieben Samurai jemand stirbt, dann ist das kein schöner Filmtod. Da liegen Körper im Schlamm, Schwerter werden fragmentarisch gezeigt, statt in eleganten Posen.
Eine bewusste Entscheidung, die historische Brutalität nicht zu verschleiern.
Neben Kurosawa gab es in den 1950ern noch andere wichtige Regisseure. Hiroshi Inagaki zum Beispiel, mit seiner Samurai-Trilogie über Miyamoto Musashi. Auch mit Toshiro Mifune in der Hauptrolle.
Mifune, der auch in Kurosawas Filmen der absolute Star war.
Die beiden waren ein legendäres Team. Mifune wurde quasi zum filmischen Inbegriff des Samurai. Wie er das Katana führte, diese explosive Energie kombiniert mit Präzision.
Man merkt, das Katana war in diesen Filmen nie nur Requisite. Es erzählte Geschichte. Ein gepflegtes Schwert sagte etwas über den Charakter. Ein vernachlässigtes deutete auf innere Konflikte hin.
Das ist der Kern der Jidaigeki-Tradition. Die Waffe als Spiegel der Seele. Und diese Idee sollte dann den Sprung nach Westen schaffen.
Was uns zum nächsten Kapitel bringt. Hollywood hat nämlich sehr genau hingeschaut, was Kurosawa und seine Kollegen da gemacht haben.
Hollywood hat also genau hingeschaut, was in Japan passierte. Aber bis das Katana dort wirklich ankam, hat es gedauert.
Die 1970er und 80er Jahre waren der Wendepunkt. Martial-Arts-Filme wurden populär. Bruce Lee hatte den Weg bereitet und plötzlich suchten westliche Regisseure nach diesem gewissen Etwas, das ihren Helden eine besondere Note verleihen konnte.
Und das Katana war perfekt dafür. Es hatte diese Aura. Anders als ein Revolver oder eine Axt. Es sagte sofort etwas über den Charakter aus.
Die westlichen Filmemacher waren stark von den japanischen Samurai-Filmen inspiriert. Aber sie haben das Katana oft mit einem Hauch von Exotik dargestellt. Dieser mystische Fremde mit dem eleganten Schwert.
Das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man so will. Einerseits hat es die Faszination befeuert, andererseits wurden da auch Klischees zementiert.
Der edle Krieger aus dem Osten, mysteriös und gefährlich. Das bedient natürlich westliche Fantasien, ist aber historisch und kulturell vereinfacht.
Trotzdem, wenn wir über Hollywood und Katanas sprechen, kommen wir um einen Film nicht herum.
Du meinst Kill?
Kill Bill. Oh ja. Quentin Tarantino hat das Katana 2003 quasi zum Hauptdarsteller gemacht.
Das Hattori Hanzo-Schwert. Eine Hommage an Sonny Chiba, der den Schmied im Film spielt und in den 70ern selbst Actionstar war.
Was Tarantino da gemacht hat, war genial. Er hat alle japanischen Samurai-Film-Klischees genommen, sie mit Hongkong-Martial-Arts gemischt, Spaghetti-Western-Elemente draufgepackt und daraus sein eigenes Ding gemacht.
Die Schwerter für den Film wurden in mehreren Versionen hergestellt. Hero-Klingen aus Metall für Nahaufnahmen, leichtere Stunt-Versionen aus Aluminium für schnelle Bewegungen, sogar Gummivarianten für gefährliche Szenen.
Und Uma Thurman hat monatelang mit Yuen Woo-ping trainiert. Der Mann hinter den Kampfchoreografien von Matrix und Tiger and Dragon. Der Dreh selbst dauerte über 150 Tage.
Was ist deine Lieblingsszene?
Die Crazy 88, ohne Frage. diese Szene im House of Blue Leaves, wo die Braut gegen diese absurde Überzahl von Kämpfern antritt. Das ist so überbordend choreografiert und gleichzeitig fast schon ironisch übertrieben.
Das ist auch der Punkt. Tarantino macht keine historisch korrekte Darstellung. Er macht eine Hommage. Er zitiert, überhöht, verfremdet. Das Katana wird zum Symbol für seine persönliche Liebe zum asiatischen Actionkino.
Was ihn von Filmen wie The Last Samurai unterscheidet. Der nimmt sich viel ernster.
2003. Interessanterweise das gleiche Jahr wie Kill Bill. Tom Cruise als amerikanischer Militärberater, der in die Samurai-Kultur eintaucht. Da wird das Katana ganz anders eingesetzt.
Genau, als eine Brücke zwischen den Kulturen. Sein Charakter lernt, das Schwert zu führen und damit auch die Philosophie dahinter zu verstehen.
Wobei man kritisch anmerken muss, der weiße Westler, der die fremde Kultur authentischer lebt als manche Einheimischen, das ist ein problematisches Narrativ. Der White Savior mit Katana sozusagen.
Das stimmt. Und dann gibt's noch 47 Ronin von 2013 mit Keanu Reeves. Ähnliches Konzept, nur mit mehr Fantasy-Elementen.
Diese Filme versuchen alle eine Verbindung zwischen der historischen Bedeutung des Schwertes und einer modernen Interpretation zu schaffen. Mit unterschiedlichem Erfolg.
Was war denn für dich der Unterschied zwischen gelungener Hommage und problematischer Aneignung?
Schwierige Frage. Bei Tarantino würde ich sagen, er versteckt nicht, dass er Fan ist. Er zitiert offen, er übertreibt bewusst, er spielt mit Klischees, statt sie als Realität zu verkaufen. Das ist transparent.
Während Filme wie Last Samurai oder 47 Ronin den Anspruch erheben, etwas über japanische Kultur zu erzählen, aber dabei durch eine sehr westliche Brille schauen.
Und dabei werden oft komplexe kulturelle Praktiken auf oberflächliche Bilder reduziert. Der stoische Krieger mit dem perfekten Schwert, Ehrenkodex ohne Widersprüche.
Highlander, Ninja Assassin, G.I. Joe.
Du sammelst gerade alle Katana-Filme?
Es gibt einfach so viele. Das Katana ist in Hollywood zum Shortcut geworden. Du willst zeigen, dass dein Held cool, elegant und tödlich ist? Gib ihm ein Katana.
Blade mit Wesley Snipes hatte ein modifiziertes Katana. Deadpool posiert ständig mit seinen Zwillingsschwertern, die Katana inspiriert sind.
Und dann die ganze Anime-Adaption-Welle. Sobald ein Charakter in der Vorlage ein Katana hatte, muss das auch in der Verfilmung sein.
Was interessant ist, die meisten dieser Hollywood-Katanas haben mit historischen japanischen Schwertern wenig gemein. Die Proportionen sind oft anders, die Handhabung fantasievoll. Aber das ist ja auch nicht der Punkt.
Der Punkt ist die Ikonografie, das Bild, das beim Zuschauer entsteht.
Das Katana in Hollywood ist ein Symbol geworden. Für Eleganz, für östliche Kampfkunst, für eine bestimmte Art von Heldenfigur. Ob das der historischen Realität entspricht, ist filmisch zweitrangig.
Glaubst du, das verzerrt die Wahrnehmung?
Unvermeidlich, ja. Viele Leute haben ihre erste Berührung mit japanischer Kultur durch genau diese Filme. Und dann denken sie, jeder Samurai war wie in Kill Bill oder Last Samurai.
Wobei Hollywood auch inspiriert. Nach Kill Bill sind die Anmeldungen in Kenjutsu und Iaido-Dojos messbar gestiegen. Das Interesse an echter Kampfkunst wuchs.
Ein zweischneidiges Schwert, richtig. Hollywood vereinfacht, aber Hollywood weckt auch Neugier. Und wer neugierig wird, kann ja tiefer graben.
Die Frage ist halt, ob die tiefer graben oder bei den Klischees stehen bleiben.
Das Katana ist im Film längst mehr als nur eine Waffe. Es ist ein Symbol geworden. Für Ehre, für Loyalität, für eine ganze Lebensphilosophie.
Und das funktioniert so gut, weil Filmemacher das Schwert nutzen, um uns etwas über den Charakter zu erzählen. Die Art, wie jemand sein Katana führt, pflegt oder einsetzt, sagt unglaublich viel über seine innere Welt aus.
Wie wir bei den Jidaigeki-Filmen gesehen haben. Ein gepflegtes Katana symbolisiert Disziplin, ein vernachlässigtes innere Konflikte. Das ist visuelles Storytelling ohne ein Wort Dialog.
denk an einen Charakter, der obsessiv seine Klinge poliert. Da weißt du sofort, der sucht Kontrolle in seinem Leben. Vielleicht, weil ihm alles andere entgleitet.
Hast du da ein konkretes Filmbeispiel?
Ghost Dog von Jim Jarmusch. Forrest Whitaker spielt einen modernen Samurai in Amerika. Und wie er sein Schwert behandelt, diese ritualisierte Sorgfalt, das erzählt dir alles über seinen Versuch, in einer chaotischen Welt Ordnung zu finden.
Das Schwert als Anker. Das ist interessant, weil es an den Bushido-Kodex anknüpft, den Ehrenkodex der Samurai. Allerdings muss man da vorsichtig sein.
Inwiefern?
Und wie wir ja schon angedeutet haben, ist der Bushido in Filmen oft eine stark romantisierte Version. Historisch war das viel komplexer, denn der Begriff selbst wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts populär gemacht, lange nach der eigentlichen Samurai-Ära.
Also quasi eine nachträgliche Konstruktion?
Teilweise ja. Das Buch Bushido, The Soul of Japan von Nitobe Inazo erschien erstmals 1899 und es war für ein westliches Publikum geschrieben. Es idealisierte die Samurai-Tugenden, um Japan als zivilisierte Nation darzustellen.
Das heißt, wenn Filme den Bushido zeigen, zeigen sie oft eher dieses idealisierte Bild als die historische Realität.
Genau. Das Katana im Film verkörpert einen Ehrenkodex, der so perfekt nie existiert hat. Aber filmisch funktioniert es brillant als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Weil es uns erlaubt, über zeitlose Werte zu sprechen. Loyalität, Selbstdisziplin, Ehre. Das sind Konzepte, die auch heute noch resonieren.
Und das Schwert macht sie greifbar. Du siehst einen Charakter, der seinen Katana zieht und du weißt, jetzt geht es um alles.
Was mich aber wirklich fasziniert, ist die visuelle Seite. Kameraleute und Regisseure nutzen das Spiel von Licht auf der polierten Klinge für dramatische Effekte. Diese Reflexionen, diese Blitze.
Wie wird das technisch umgesetzt?
Mit sehr präziser Beleuchtung. In vielen Produktionen gibt es eigene Lichtquellen nur für die Schwertszenen. Die Klinge wird so positioniert, dass sie Licht einfängt und reflektiert. In Zeitlupe siehst du manchmal, wie das Licht über die Schneide wandert.
Das verstärkt die Gefährlichkeit.
Und gleichzeitig auch die Schönheit. Das ist ja das Paradoxe. Eine Waffe, die töten kann, wird zum ästhetischen Objekt. Das Licht macht die Klinge förmlich lebendig.
In Kill Bill gibt es diese Szene, wo das Schwert zum ersten Mal aus der Scheide gezogen wird. Das Licht auf der Klinge ist fast sakral.
Tarantino hat für diese Nahaufnahmen tatsächlich hochglanzpolierte Klingen verwendet. Nicht die Stunt-Version, sondern Schwerter, die speziell für ihr Reflexionsverhalten ausgewählt wurden.
Das zeigt, wie wichtig dieses Element geworden ist. Die Klinge als Lichtfänger.
Und dann die Choreografie. Aufbauend auf der Jidaigeki-Tradition hat sich das zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Vom langsamen Ziehen der Klinge bis zum schnellen Zustoß. Jede Bewegung wird sorgfältig inszeniert.
Das langsame Ziehen ist besonders...
Absolut. Es ist unglaublich spannungsgeladen. Man weiß als Zuschauer, was kommt, aber man muss warten. Diese Bewegung dehnt die Zeit.
Im Iaido, der Kunst des Schwertziehens, ist genau dieser Moment der Kern, der Übergang von Ruhe zu Aktion. Und das haben Filmemacher übernommen.
Das knüpft an das an, was wir vorhin über die Jidaigeki-Filme gesagt haben. Die Choreografie entspricht selten echten Kampftechniken. Es geht viel mehr um Rhythmus und Emotion.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Da ist wieder dieser Unterschied zwischen Authentizität und filmischer Wahrheit. Ein echter Schwertkampf wäre viel kürzer und weniger elegant.
Und für Zuschauer wäre das wahrscheinlich enttäuschend. Wir erwarten diese fließenden Bewegungen, diesen Tanz fast.
Der choreografierte Kampf erzählt eine Geschichte. Wer dominiert? Wer weicht zurück? Wer hat die Oberhand? Das ist visueller Dialog.
Und das Katana eignet sich dafür perfekt. Die Länge der Klinge erlaubt elegante, weit ausholende Bewegungen. Die Form ist unmittelbar erkennbar im Bild.
Beim Katana sieht der Zuschauer den Unterschied zwischen gepflegt und vernachlässigt besonders gut. Mehr als bei vielen anderen Waffen. Ein Revolver ist ein Revolver, aber ein Katana
erzählt Geschichte. Kratzer, Patina, der Zustand der Wicklung am Griff, das alles kommuniziert.
Es bestätigt sich also, was wir besprochen haben. Das Katana im Film ist der ultimative Charakterspiegel. Es zeigt uns, wer der Träger ist und was er durchgemacht hat und übertrifft darin fast jedes andere Requisit.
Und vielleicht erklärt das auch, warum es so lange fasziniert. Es ist nicht nur Action-Zubehör. Es ist ein Erzählwerkzeug. Das Katana hat längst die Leinwand verlassen. In der Welt der Videospiele ist es zu einem absoluten Liebling geworden.
Und das macht Sinn. Film ist passiv, aber Games lassen dich das Schwert selbst führen.
Ghost of Tsushima. Das ist für mich der Goldstandard. Du spielst Jin Sakai, einen Samurai im 13. Jahrhundert während der mongolischen Invasion. Und wie das Spiel das Katana inszeniert.
Was macht es so besonders?
Die Entwickler haben mit echten Kenjutsu-Meistern zusammengearbeitet. Die Kampfhaltungen, die Paraden, das Timing. Es fühlt sich nicht an wie Button-Mashing, sondern wie ein Tanz fast. Du musst den Gegner lesen, den richtigen Moment abwarten.
Das klingt nach echtem Jaido-Einfluss.
Und das Visuelle. Diese Kurosawa-Mode, wo alles in Schwarz-Weiß ist, der Wind wiegt das Gras und du ziehst langsam dein Katana. Das Spiel hat über 13 Millionen Mal verkauft. Über 13 Millionen Menschen, die Schwertkunst hautnah erleben wollten.
Das zeigt, wie sehr das Katana fasziniert. Es geht nicht nur ums Kämpfen, sondern um dieses Gefühl von Eleganz und Effizienz.
Genau. Ninja Gaiden ist da am anderen Ende des Spektrums. Schneller, brutaler, arcadiger. Aber auch dort ist das Katana die Waffe der Wahl.
Und dann die ganzen Cyberpunk-Interpretationen. In Spielen wie Cyberpunk 2077 tauchen Katanas im futuristischen Setting auf.
Das ist interessant, weil das Schwert da seinen historischen Kontext komplett verliert. Es wird zum Lifestyle-Accessoire? Ein Statement. Du könntest eine Laserwaffe nehmen, aber du wählst das Katana.
Warum glaubst du, funktioniert das?
Weil das Katana für etwas steht, das Technologie nicht ersetzen kann. Handwerk, Tradition, persönliche Meisterschaft. In einer durchdigitalisierten Welt ist das Analoge reizvoll.
Apropos Tradition, in Anime und Manga?
Oh, da könnte ich stundenlang reden. Rurouni Kenshin, Bleach, Demon Slayer, Samurai Champloo.
Ich merke, das ist dein Bereich.
Total. Und was mich fasziniert, in Anime wird das Katana oft mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Es ist nicht nur eine Waffe, sondern ein Gefäß für die Seele des Trägers, könnte man sagen.
Das knüpft an eine alte japanische Vorstellung an. Der Glaube, dass Gegenstände, besonders kunstvoll gefertigte, einen eigenen Geist entwickeln können. Tsukumogami nennt man das.
Oh, das wusste ich nicht. Aber es erklärt, warum die Schwerter in Anime oft eigene Namen und Persönlichkeiten haben.
In Bleach haben die Zanpakuto buchstäblich eigene Geister, mit denen die Träger kommunizieren. Das ist diese Idee auf die Spitze getrieben.
Und Rurouni Kenshin geht anders ran. Da hat der Protagonist Kenshin ein Sakabato, ein Schwert mit umgekehrter Klinge. Er kann damit nicht töten. Das ganze Schwertdesign reflektiert seinen inneren Konflikt.
Das Schwert als physische Manifestation eines Gelübdes.
Und Demon Slayer macht das nochmal anders. Da verändern sich die Klingen je nach Träger. Sie nehmen verschiedene Farben an. Jeder Charakter hat quasi sein persönliches Katana.
Was mich interessiert, wie viel traditionelle Schwertkunst steckt in diesem Anime?
Unterschiedlich. Rurouni Kenshin basiert lose auf echten Schwertechniken, Der Hiten-Mitsurugi-Stil ist erfunden, aber die Grundbewegungen sind erkennbar. Demon Slayer ist komplett Fantasy, da atmen die Kämpfer buchstäblich Feuer.
Aber selbst die Fantasy-Versionen transportieren diese Grundfaszination. Die Idee, dass Meisterschaft über ein Schwert etwas Besonderes bedeutet.
Und diese Serien haben Millionen von Menschen erreicht. Demon Slayer allein hat die Manga-Verkaufszahlen in Japan gesprengt. Das beeinflusst, wie eine ganze Generation Katanas wahrnimmt.
Was uns zu einem interessanten Punkt bringt. Diese Popkulturdarstellungen beeinflussen ja nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch Design, Mode.
Absolut. Die Ästhetik des Katana ist überall. Die geschwungene Klingenform, die traditionellen Verzierungen, das findest du in Schmuckdesign, auf Kleidung, sogar in der Architektur.
Architektur?
Denk an moderne japanische Gebäude, diese fließenden Linien, die Kurven. Manche Designer zitieren die Katana-Form als Inspiration für solche Ästhetik. Ob bewusst oder nicht, die Parallelen zu dieser geschwungenen Klingenform sind jedenfalls auffällig.
Das ist faszinierend. Eine Waffe aus dem 14. Jahrhundert prägt Gebäude im 21.
Und im Produktdesign. Es gibt Küchenmesser, die bewusst die Katana-Ästhetik zitieren. Nicht, weil das funktional nötig wäre, sondern weil es etwas kommuniziert. Präzision, Handwerkskunst, japanische Tradition.
Die Form wird zum Bedeutungsträger. Du siehst diese Kurve und denkst automatisch Qualität, Eleganz, vielleicht auch ein bisschen Gefährlichkeit.
Genau, und das funktioniert global. Nicht nur in Japan. Westliche Designer greifen diese Ästhetik auf, weil sie universal verstanden wird.
Das Katana als visuelles Esperanto sozusagen.
Ha, das gefällt mir. Aber im Ernst, was mich beeindruckt, egal ob Videospiel, Anime oder Designobjekt, die Grundfaszination bleibt dieselbe.
Das Versprechen von Meisterschaft. Die Idee, dass jemand sein Leben einer Fertigkeit widmet. Das Katana verkörpert das perfekt, weil seine Herstellung so aufwendig war und seine Führung so viel Training erforderte.
Und vielleicht ist das der Grund, warum es in einer Welt voller Instant Gratification so attraktiv bleibt. Es steht für das Gegenteil. Für Geduld, Hingabe, langsame Perfektion.
Von der Schlachtfeldlegende zum Anime-Star zum Design-Icon. Das Katana macht Karriere. Jetzt wird's technisch. Wie entsteht eigentlich so eine Schwertszene im Film? Da steckt mehr dahinter, als man denkt.
Es ist eine Mischung aus praktischen Effekten und digitaler Nachbearbeitung. Die Grundbewegungen werden fast immer mit echten Schwertern oder Requisiten gedreht. Erst für die richtig spektakulären oder gefährlichen Momente kommt CGI ins Spiel.
Was wird typischerweise digital gemacht?
Geschwindigkeit verstärken zum Beispiel. Wenn eine Klinge schneller aussehen soll, als sie wirklich bewegt wurde. Oder unmögliche Schnitte visualisieren, wo die Klinge durch etwas durchgeht, was am Set nicht zerstört werden konnte. Manchmal auch Lichtreflexionen nachträglich hinzufügen.
Und dann die Stuntarbeit.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Stuntleute und Schauspieler trainieren oft monatelang für einen einzigen Film, nur um diese fließenden Bewegungen authentisch darstellen zu können.
Monatelang. Das zeigt, wie ernst das genommen wird.
Es geht ja nicht nur ums Schwingen. Die korrekte Haltung, die Fußarbeit, wie das Schwert gezogen und zurückgeführt wird. Das muss alles stimmen, damit Kenjutsu oder Iaido-Kenner nicht zusammenzucken.
Wobei die meisten Zuschauer den Unterschied gar nicht bemerken würden.
Aber die, die es wissen, sehen es sofort. Und diese Community ist laut. Ein falsch gehaltenes Katana kann einen Film in bestimmten Kreisen komplett ruinieren.
Wie sieht's mit den Requisiten selbst aus?
Da gibt's verschiedene Typen für verschiedene Zwecke. Stumpfe Trainingsschwerter für Nahkampfszenen, wo tatsächlich Kontakt passiert. Leichte Aluminiumversionen für schnelle Bewegungen, die wirken auf Kamera fließender.
Und dann die Hero-Props für Nahaufnahmen?
Die sind detailgetreu bis ins Kleinste. Die Maserung der Klinge, die Wicklung am Griff, alles perfekt. Manche Produktionen engagieren sogar traditionelle Schmiedemeister für historisch akkurate Schwerter in bestimmten Szenen.
Das ist ein enormer Aufwand für Authentizität.
Was interessant ist, ein Set kann 5, 6 verschiedene Versionen desselben Schwertes haben. Gummi für Stürze, Holz für manche Trainingsszenen, Metall für Klangaufnahmen.
Das bringt mich zu einem heikleren Thema. Bei all diesem Aufwand für technische Perfektion, wie steht's mit der kulturellen Sensibilität?
Du meinst die Kritik an der Darstellung?
Ein häufiger Kritikpunkt ist die mangelnde historische Genauigkeit. Viele Filme nehmen sich große künstlerische Freiheiten. Das kann zu einem verzerrten Bild führen.
Die Herausforderung ist ja, Balance zu finden. Unterhaltungswert hier, historische Korrektheit dort.
Und dann ist da die schwierigere Diskussion. Stereotypisierung, kulturelle Aneignung. Das sind Begriffe, die man ernst nehmen muss.
Westliche Medien haben manchmal die Tendenz, komplexe kulturelle Praktiken auf oberflächliche Klischees zu reduzieren. Der mysteriöse Osten, der weise Schwertmeister.
Das Problem ist, diese Bilder prägen, wie Millionen von Menschen eine Kultur wahrnehmen. Wenn das Einzige, was jemand über japanische Geschichte weiß, aus Kill Bill stammt,
dann ist das Bild ziemlich schief.
Die Frage ist, wo liegt die Grenze zwischen respektvoller Hommage und problematischer Aneignung?
Ich glaube, es hat viel mit Intention und Umsetzung zu tun. Wer sich ernsthaft mit der Kultur auseinandersetzt, japanische Berater einbezieht, die Geschichte versteht, die man erzählt,
der macht etwas anderes als jemand, der einfach coole Bilder haben will.
Ghost of Tsushima ist da interessant. Entwickelt von einem amerikanischen Studio, aber mit so viel Respekt und Recherche, dass es in Japan selbst gefeiert wurde. Der Bürgermeister von Tsushima hat die Entwickler zu offiziellen Tourismusbotschaftern ernannt.
Das zeigt, dass es möglich ist.
Es gibt noch einen anderen Kritikpunkt, der mir wichtig ist.
Die ästhetisierte Gewaltdarstellung?
Choreografierte Schwertkämpfe können die brutale Realität historischer Konflikte verschleiern. Wenn alles so elegant aussieht, vergisst man leicht, dass diese Waffen zum Töten gemacht waren.
Das ist ein echtes Dilemma. Die Eleganz ist Teil der Faszination, aber sie kann auch verharmlosend wirken.
Besonders bei jüngeren Zuschauern. Die sehen diese wunderschön choreografierten Kämpfe und haben keine Vorstellung davon, was ein echtes Schwert anrichtet.
Es liegt in der Verantwortung der Filmemacher, einen Ansatz zu finden, der die Faszination vermittelt, ohne die gefährliche Natur zu verharmlosen.
Manche Regisseure machen das bewusst. Kurosawa hat Gewalt oft als chaotisch und hässlich gezeigt, nicht als Ballett.
Während andere die Ästhetik so weit treiben, dass man die Gewalt gar nicht mehr als solche wahrnimmt.
Das ist kein einfaches Schwarz-Weiß-Thema. Filme sind Kunst und Kunst darf stilisieren. Aber Bewusstsein darüber, was man zeigt und wie, wäre wichtig.
Am Ende geht es um informierten Umgang. Weder müssen wir jeden Film verdammen, der historisch nicht perfekt ist, noch sollten wir unkritisch alles konsumieren.
Die Faszination für das Katana ist real und berechtigt. Aber sie kann auch der Startpunkt sein, tiefer zu graben. Echte Geschichte zu entdecken, echte Kampfkunst, echte Kultur.
Vom Film zur Neugier zur echten Auseinandersetzung. Das wäre der ideale Weg.
Wenn wir in die Zukunft schauen, das Katana wird nicht verschwinden. Im Gegenteil, es wird neue Formen annehmen.
Zukünftige Filme und Serien werden das Schwert in vielfältigeren Kontexten einsetzen. Nicht mehr nur Samurai-Epen, sondern auch komplett andere Settings.
Cyberpunk zum Beispiel. Stell dir einen Thriller vor, in dem hochmoderne Katanas mit integrierten Technologien auftauchen. Die traditionelle Form trifft auf futuristische Materialien.
Oder Fantasy-Epen, die japanische Mythologie mit westlichen Sagen verweben. Das Katana neben dem Breitschwert, beide mit ihrer eigenen Symbolik.
Was mich besonders interessiert, ist VR. Virtual Reality bietet Möglichkeiten, die Filme nie haben werden. Du kannst das Schwert selbst in die Hand nehmen.
Iaido-Techniken in einer fotorealistischen VR-Umgebung trainieren, Das wäre revolutionär.
Oder dich in einem Open-World-Game mit KI-gesteuerten Samurai duellieren. Nicht nur zuschauen, sondern erleben. Das Gewicht spüren, die Balance, den Widerstand beim Schnitt.
Wobei das ja an Kurosawas Ansatz...
Genau, es knüpft an Kurosawas Ansatz an. Er wollte das Publikum mittendrin haben. VR ist die logische Fortsetzung davon.
Tradition trifft auf Innovation. Was die Jidai Geki-Regisseure mit Kameraführung erreichten, können VR-Entwickler mit Immersion erreichen.
Und es gibt bereits Prototypen. VR-Spiele, die haptisches Feedback nutzen, um den Aufprall der Klinge zu simulieren. Das ist erst der Anfang.
Dann gibt es noch das Potenzial für kulturübergreifendes Storytelling, Geschichten, die Grenzen überwinden.
Wie meinst du das?
Stell dir einen Film vor über einen europäischen Schmied, der nach Japan reist, um die Geheimnisse der Katana-Herstellung zu ergründen. Oder eine Serie über eine multikulturelle Gruppe von Schwertmeistern.
Das wäre interessant. Nicht mehr Japan isoliert betrachten, sondern im Dialog mit anderen Kulturen.
Und das könnte zum interkulturellen Verständnis beitragen. Nicht Exotisierung, sondern echter Austausch.
Das wäre der ideale Weg. Faszination verbunden mit Respekt und Wissen.
Wenn wir mal zusammenfassen, was das Katana so zeitlos macht.
Es ist die Kombination. Ehre, Präzision, Ästhetik. Drei Dinge, die nie aus der Mode kommen.
Genau. Das Katana repräsentiert etwas, das in jeder Epoche relevant ist. Die Idee, dass Meisterschaft Zeit braucht, dass Handwerk wertvoll ist, dass Form und Funktion zusammengehören.
Genau diese Werte sind es, die dem Schwert seine zeitlose Anziehungskraft verleihen. Egal in welchem Medium es auftaucht.
Und deshalb funktioniert es in so vielen Kontexten. Historisches Drama, Anime, Videospiel, Cyberpunk. Die Grundfaszination bleibt dieselbe.
Das Schwert passt sich an, ohne seine Essenz zu verlieren. Es kann futuristisch sein, magisch, realistisch. Aber es bleibt immer das Katana.
Vom Schlachtfeld des feudalen Japans bis zur Virtual Reality Arena der Zukunft. Eine bemerkenswerte Reise.
Und wir haben sie heute Stück für Stück nachverfolgt.
Falls euch das Thema gefallen hat und ihr mehr über historische Waffen und Kulturen erfahren wollt, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog dort gibt es viele weitere spannende Themen für historisch Interessierte.
Von japanischen Schwertern bis zu europäischen Rüstungen. Von Wikingern bis zu Samurai. Da ist für jeden was dabei.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.